Wir sprechen jetzt gefühlt über den 7. oder 8. Spieler, der fast ein Jahrzehnt oder sogar darüber hinaus bei Borussia Dortmund gespielt hat.
Unfassbar. Ich meine, der hat eine unfassbare Quote auch gehabt.
Ganz guter Stürmer.
Ja,
hin und wieder ein Tor geschossen.
Lowlines Paniert, präsentiert von Gatorade, und heute reisen wir zurück in das Jahr 2013. Wir schreiben den 25. Mai, Tatort Wembley, Bayern gegen BVB, ein deutsches Duell um den Champions League Henkelpott. Das Ergebnis ist bekannt, Arjen Robben traf in Minute 89 zum 2:1 Endstand für die Bayern, aber die interessieren uns heute nicht, sondern wir blicken auf die BVB-Elf von damals und stellen uns die Frage, was aus den tragischen Helden von damals geworden ist. Und den Start macht Roman Weidenfeller, eine lebende Dortmunder Torhüterlegende und unser Ansapanier-Kapitän, präsentiert von Gatorade, Harald.
Schon zu dem Zeitpunkt eine lebende Dortmunder Torhüterlegende, war er mit 32 Jahren der älteste Spieler in diesem Champions League-Finale auf Dortmunder Seiten.
We have a grandiose Saison gespielt, ein Zitat, das auch auf ewig in Erinnerung bleiben wird von Roman Weidenfeller. In den Jahren davor schon zweimal Meister geworden mit dem BVB. Es hat im Grunde nur mehr dieser Champions League-Titel gefehlt in seiner Sammlung.
Ja, ist so geblieben, ne?
Richtig erkannt, Harald. Obwohl die Saison ja richtig gut gestartet ist im Grunde für die Schwarz-Gelben in der Champions League. Meine Gruppenphase war heftig.
Ja. Ajax, Man City und Real Madrid. Real Madrid ja dann im Halbfinale auch noch einmal ausgeschalten. Also das war schon eine ziemlich arge Gruppe. Vor allem wenn man vergleicht, was die Bayern damals gespielt haben. Das war eher so eine Europa-League-Gruppe, möchte ich fast sagen, mit Valencia, Pate Borisov und OSC Lille.
Okay, gefühlt ist er eher Conference League.
Aber
Pate Borisov und auch Valencia nicht mehr das, was wir waren.
Die Bayern auch nicht.
Ja, stimmt. Die Bayern natürlich auch nicht. Also im generell die ganze Gruppe, jeder Verein als Conference League Mannschaft gesehen. Nein, war heftig, aber man hat es eben trotzdem gewonnen, diese Gruppe. Und ein Roman Weidenfeller war auch ein enorm wichtiger Rückhalt im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid, als man fast schon dieses 4:1 aus dem Hinspiel aus der Hand gegeben hat. Aber da war eben Weidenfeller zur Stelle.
Was macht er jetzt?
Beim BVB gespielt. Ja, von 2002 bis 2018 beim BVB und seit dem Karriereende in Dortmund ist er Clubrepräsentant. Das ist ein ganz schwieriges Wort des Vereins. So ist es, Harald.
Hast sehr gut hingekriegt und es wartet schon das nächste schwierige Wort dann in weiterer Folge auf dich.
Ja. Ich meine, Weidenfeller war damals 32 Jahre alt und damit der älteste Kicker dieser Startelf. Fünf Jahre jünger war, so schwer finde ich es gar nicht, Lukas Piszczek, der bei Jürgen Klopp als Rechtsverteidiger fast immer gesetzt war.
Richtig. Piszczek habe ich noch nicht gemeint. Kommt noch.
Das überlasse ich dir.
Wer hat Lukas Piszczek zum Rechtsverteidiger gemacht?
Lucien Favre. Ich meine, der war in Polen, beziehungsweise auch in seiner Anfangszeit bei Hertha BSC, glaube ich, noch als Stürmer eingesetzt, dann zum Teil schon so ein bisschen auch auf der Außenbahn mal getestet worden, aber Lucien Favre hat ihn damals wirklich auch als Rechtsverteidiger dann etabliert und in weiterer Folge im Grunde auch einer der besten Rechtsverteidiger der Welt, zumindest in jener Zeit geworden. Ich meine, der war schon überragend, finde ich, und auch lange beim BVB geblieben. Was macht er eigentlich jetzt?
Harald, wo spielt er? Über ein Jahrzehnt bei Borussia Dortmund geblieben, 11 Jahre, und ist dann zurück nach Polen zu seinem Jugendverein in die vierte polnische Liga gewechselt.
Bei welchem Verein? Wie heißt dieser Verein schon?
Gottschalkowice Streu.
Früh stark. Wirklich viel stark. Also
das ist wahrscheinlich völlig falsch, aber ich habe es jetzt einfach versucht.
Gottschalkowice Streu. Ja, das passt schon. Vierte polnische Liga. Ja. Also von dem her, für alle, die Lukas Piszczek nochmal auf die Füße schauen wollen, reist nach Polen. Neben Piszczek stand damals neben Subotic in der Innenverteidigung. Auch der ist nach seiner BVB-Zeit sehr viel rumgekommen.
Das kann man so sagen. War in Frankreich bei Saint-Étienne, war dann bei Union Berlin. In Berlin, in der Türkei bei Denizlispor und im Ländle beim SC Altach.
Hat er wirklich eine legendäre Ära auch im Ländle mitgeprägt? Nein, selten gespielt, muss man ganz ehrlich sagen.
Das war ja die Corona-Zeit, da kaum wer hat neben Subotic, glaube ich, tatsächlich vor Ort jemals im Altach-Trikot spielen gesehen, oder?
glaube nämlich auch, natürlich auch bitter damals für die Alltag-Fans und dennoch, ich meine, für mich bleibt jetzt der Subotić auch nicht im Alltag-Trikot in Erinnerung, sondern
knapp
die BVB-Zeit, die war schon heftig von 2008 bis 2018, beide in Dortmund, dann dazwischen mal ausgeliehen gewesen an den ersten FC Köln. Aber wenn ich an Neven Subotić denke, dann poppt da immer dieses Bild mit Arjen Robben sofort auf. Im Jahr davor, 2012, glaube ich auch, so ein meisterschaftsentscheidendes Spiel. Arjen Robben vergibt einen Elfmeter und Subotić stürmt zum Niederländer und ja, war dann ein verbaler Schlagabtausch, wo Neven Subotić doch eher dominiert hat und Robben eigentlich gar nichts, glaube ich, dazu gesagt hat, hat sich etwas umorientiert seit seinem Karriereende.
Viel Schlagabtausch kann es nicht gewesen sein, wenn der Robben nichts gesagt hat, aber
stimmt auch.
Ja, Neven Subotić kümmert sich um seine Stiftung und ist Aktivist, vor allem was das Thema Wasser angeht.
Auch sehr gute Interviews in den letzten Jahren von Neven Subotić gelesen. Der Serbe bildete gemeinsam mit Mats Hummels damals eines der besten Defensivduos Europas und natürlich auch in jenem Endspiel gegen die Bayern. Sprich, Mats Hummels auch damals schon in der Startformation.
Natürlich, wann nicht?
Ich meine, der ist auch Ewigkeiten schon dabei bei den Dortmundern von 2008 bis 2016. Für mich bleibt auch so ein bisschen so diese verpasste Grätsche gegen Arjen Robben im Finale in Erinnerung in dieser 89. Minute, wo er dann eben diesen Tick zu spät kommt und Arjen Robben schlussendlich das Game-Winning-Goal erzielt und dennoch auch Mats Hummels überragende Saison damals gespielt und auch einen wichtigen Treffer im Achtelfinal-Hinspiel erzielt, Harald.
Genauso ist es, gegen Shakhtar Donetsk das Tor zum 2:2 entstand.
Und im Rückspiel hat man dann mit 3:0 gewonnen. Achtelfinale, also wenn man bedenkt, wie man in der Gruppenphase gehabt hat und dann im Achtelfinale mal Shakhtar, das ist dann schon eher mal ein schlagbarer Gegner in der K.O.-Phase, dann auch des Weiteren mit Malaga, das Überraschungsteam der damaligen Champions League-Saison bekommen und dann eben im Halbfinale gegen Real Madrid. Finde ich auch ganz interessant. Neben den Bayern und dem BVB war noch ein dritter deutscher Verein in dieser K.O.-Phase.
Der FC Schalke 04.
Krass, oder?
Krass, sagt er. Krass.
Krank. Was soll ich denn sonst sagen?
Org.
Ja, org. Na wirklich, ich meine, Schalke 04 damals Champions League Hof. Also ich meine, es ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her und dennoch flasht mich das Ganze, wenn man bedenkt, wo, in welche Richtungen sich diese drei Vereine entwickelt haben.
Ja, auch Malaga. Aber wurscht. Was macht eigentlich Mats Hummels heute, Hannes?
Er spielt noch immer beim BVB. Ich meine, zwischenzeitlich ist er ja auch mal zu den Bayern gewechselt, 2016 und seit 2019 wieder zurück bei seiner echten Liebe, sagen wir so. Wir komplettieren die Viererabwehr mit Marcel Schmelzer, der bei Jürgen Klopp gefühlt auch immer gesetzt war.
Hat tatsächlich jedes Champions League-Spiel von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld gestanden.
Und in der Gruppenphase auch ein Siegtor im Heimspiel gegen Real Madrid beigesteuert. Karriereende 2022 beim BVB, ein Jahr später ins Trainergeschäft eingestiegen, zunächst als Co-Trainer der U17-Mannschaft und ab Sommer 2024 Co-Trainer der Zweiermannschaft von Borussia Dortmund. Wir wechseln ins Mittelfeld und starten mit dem damals jüngsten Spieler dieser Startelf, nämlich İlkay Gündoğan, 22 Jahre jung und dennoch einer, der damals Verantwortung übernommen hat.
Genau, hat zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen per Elfmeter, hat sich also den Ball geschnappt und Manuel Neuer bezwungen.
Davor traf Mario Mandzukic zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Bayern und auch er eine lange Ära mitgeprägt beim BVB von 2011 bis 2016. Danach hat ihn Guardiola mit zu Manchester City genommen und seit Sommer 2023 bei Barca. Neben Gündoğan im zentralen Mittelfeld Sven Bender, einer, der auch diese glorreiche Ära der Dortmunder mitgestalten durfte.
Richtig, ja. 2012 das Double geholt, insgesamt zweimal Meister geworden mit Borussia Dortmund, aber natürlich auch ihm fehlt eben dieser Champions League-Titel.
Das stimmt, aber er hat etwas, was nicht ein jeder Mensch auf der Welt hat, nämlich einen Zwillingsbruder. Und zudem ist er 2017 zu Leverkusen gewechselt und haben sie dann auch noch bis zum Karriereende zusammen gespielt, bis 2021. Und seither kicken die beiden Bender-Brüder in der Kreisliga bei TSV Brandenburg. Mhm. Sven ist jetzt da mittlerweile aber nicht mehr so mit dabei, weil er eben Co-Trainer auch ist von Edin Terzic, von der BVB-Kampfmannschaft, hat dann eben auch weniger Zeit für die Kreisliga und seinen Bruder.
Wer sind deine Lieblingsfußballzwillinge?
Oh, wir finden jetzt da, wer fällt dir sonst noch ein?
Die Degens sind auch Zwillinge, oder?
Ja, sind die Zwillinge,
oder bin ich mir nicht sicher. Hä? Okay, schlechte Frage. Weiter.
Eher Brüder Philipp und Gary Neville, ehrlich, aber das sind jetzt keine Zwillingsbrüder. Nein. Jetzt irgendein Bruder, irgendein Bruderpaar.
Ja, irgendein Bruderpaar, De Boer und Laudrup.
Also, haben wir gesagt, De Boer ist der Bruder von Laudrup, aber natürlich Frank und Ronald De Boer, alles klar. Sehr gut, das hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Etwas offensiver auf dem Platz war auf alle Fälle Jakob Blaschikowski oder einfach kurz Kuba genannt. Er stand im Wembley auch in der Startelf und auch er hielt dem BVB lange die Treue, Harald.
Es ist überhaupt interessant, ja. Das war eigentlich schon eine Zeit, in der die Spieler oftmals den Verein gewechselt haben und wir sprechen jetzt gefühlt über den 7. oder 8. Spieler, der fast ein Jahrzehnt oder sogar darüber hinaus bei Borussia Dortmund gespielt hat.
Ich glaube, das hängt eben auch viel schon auch mit dem Trainer zusammen. Jürgen Klopp, der fordert die Spieler fix, aber ich glaube, da spielt man einfach auch gerne dann in Dortmund für so einen Trainer vor dieser Kurve, vor dieser gelben Wand, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann eben auch Beweggründe waren, dass man da dabei bleibt. Und ich meine, die haben ja unter Jürgen Klopp ja das sich alles eigentlich selbst erbaut, diesen Erfolg. Mhm. Ich meine, die, als Klopp gekommen ist, war ja der BVB so im Mittelfeld der Bundesliga und er hat sich sie peu à peu da wirklich auch an die europäische Spitze rangeführt. Ich glaube, das ist dann auch lässig, ein Teil davon zu sein. Und auch Jakob Blaschikowski war eben ein Teil davon, erzielte den 3:0 Endstand im Achtelfinal-Rückspiel gegen Shakhtar Donetsk. War dazwischen mal bei der Fiorentina? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der mal in der Serie A war.
Ja, ich auch erst bei der Vorbereitung auf diese, bei deiner Vorbereitung auf diese Folge. Ist dann 2016 zum VfL Wolfsburg und dann zurück nach Polen, was ja auch eine sehr schöne Geschichte ist.
Zu seinem Kindheitsverein Wisla Krakau und spielte damals für ein Mindestgehalt von 500 Zloty, das sind umgerecht 116 Euro. In der Corona-Zeit rettete er dann auch so ein bisschen den Verein, erwarb Teile des Clubs. Dennoch stieg man 2022 in die zweite Liga Polens ab und seitdem ist man auch in dieser zweiten Liga. Sprich, man wartet auf die Rückkehr auch mit Jakob Blaschikowski, allerdings nicht mehr als aktiver Akteur am Platz, denn er beendete mit 37 Jahren im Sommer 2023 seine Karriere. Apropos Karriereende, das nähert sich auch scheinbar für Marco Reus. Heute ist er 35 Jahre alt, damals war er 23 Jahre. Er spielte eine tragende Rolle in jener Königsklassensaison.
Richtig, bei diesem legendären Spiel gegen Malaga, wo sie dann 3:2 gewonnen haben mit Toren in der Nachspielzeit, hat er in der 91. Minute den Ausgleich erzielt, bevor dann Felipe Santana der Siegtreffer noch gelungen ist. Unfassbares Fußballspiel.
Ich meine, ich glaube, im Hinspiel ist es 0:0 oder 1:1 ausgegangen, der BVB mit unfassbar vielen Großchancen, die alle vernebelt worden sind und dann eben diese Partie gegen Malaga, die komplett dann schiefgegangen ist über weite Strecken des Spiels. Ich glaube, wer hat das 2:1 geschossen? Eliseo für Malaga und der BVB brauchte aufgrund der Auswärtstorregel damals eben noch einen Sieg, denn ein 2:2 würde nicht reichen. Mhm. Marco Reus in der 91. mit dem Ausgleich und dann dieses, sagen wir ehrlich, das Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen von Felipe Santana, aber es hat dann eben doch gezählt und ja. So wurde der Weg Richtung Halbfinale
gegeben. Hätte es den VAR damals schon gegeben, wäre uns ein legendäres Spiel so nicht mehr in Erinnerung.
Ja. Und das alles in der ersten Profisaison von Marco Reus beim BVB. Wuchs ja generell in Dortmund auf, dann der Wechsel zu Aalen und dann über Gladbach zurückgekehrt zu seiner echten Liebe, auch das nochmal erwähnt. Und lehnte, wie gesagt, viele Angebote auch in den letzten 12 Jahren ab, blieb den Farben treu und avancierte zur BVB-Legende.
Weißt du eigentlich, wie hoch die Bierrechnung jetzt dann war?
Ich weiß nicht. Würde mich auch interessieren. Und glaubst du, hat er das wirklich alles aus eigener Tasche bezahlt? Ich meine, er kann es definitiv.
Also, ja, ich glaube schon. Ja. Ich meine, vielleicht hat er irgendeinen Flatrate-Deal mit irgendeiner Brauerei gemacht, aber ich gehe davon aus, dass er es tatsächlich alles selber bezahlt hat. Würde mich aber wirklich interessieren. Habe aber nicht recherchiert, wie hoch die Rechnung dann letztendlich war.
Was man aber schon mal feststellen kann, er ist die Nummer 4 der BVB-Rekordspieler hinter Michael Zorc, Mats Hummels und Roman Weidenfeller. Das nennt man also wohl echte Liebe und die verspürte wohl auch Kevin Großkreutz für den BVB. Auch ein richtiger Kultkicker in ihrer Zeit.
Ja, es gibt die Bilder, wo er als kleines Kind schon das BVB-Trikot getragen hat, ist selbst auf der Fremdebühne gestanden, also ja, mehr Identifikationsfigur als Kevin Großkreutz für den BVB hat es auch damals nicht gegeben, oder?
Ja, ich meine, er hatte damals auch in der Champions League-Saison so ein bisschen Glück, Unglück, dass Mario Götze verletzt war. Dementsprechend stand auch in der Startelf, denn in den Partien davor schon eher Blaschikowski gesetzt gewesen, neben Marco Reus und Mario Götze. Also Blaschikowski und Großkreutz, die hat Jürgen Klopp so ein bisschen rotieren lassen, wer dann auch wirklich an der Seite von den beiden spielt. Aber Großkreutz hat dann eben den Vorzug bekommen, beziehungsweise Götze eben verletzt gewesen. Und lange Zeit dann eben auch wirklich bei Dortmund geblieben. Danach aber die Karriere etwas abgeebbt, finde ich. Sehr schnell.
Kann man so sagen, er hat nirgends sonst wirklich richtig gut funktioniert für ihn. Weder in der Türkei noch dann bei Stuttgart, Darmstadt, Uerdingen. Inzwischen spielt er ja in der sechsthöchsten Liga bei Wacker Kastrop. Und hat Kevin Großkreutz in irgendeiner deiner Lieblings-Reality-Trash-TV-Formate, war er da irgendwo schon mal zu Gast? Der passt doch perfekt rein in diese
ganzen Dschungel-Camps, oder? Ich glaube, der war zumindest bei der Promi-Darts-WM, aber so wirklich so diese Reality-Formate aller Dschungelcamp oder so, ich glaube, die kommen noch. Ich kann mir Kevin Großkreutz schon sehr gut vorstellen, dass der auch in Zukunft vielleicht mal im Dschungel ist oder im Big Brother House, war er da mal? Nein, ich glaube nicht, aber Promi Big Brother House oder Dschungelcamp, das ist eigentlich gemacht für Kevin Großkreutz. Ich bin mir nicht sicher, wie sie eine Beziehung ist, weil dann könnte man ihn ja theoretisch auch ins Sommerhaus der Promis schicken oder sowas in die Richtung. Aber Dschungelcamp und Kevin Großkreutz, ich glaube, das wäre ein Match in Heaven für alle Trash-TV-Fans im deutschsprachigen Raum. Und zum Abschluss der Mann, der für die Tore sorgte, Robert Lewandowski. Vor allem ein Spiel bleibt aus dieser Saison in Erinnerung, Harald.
Nämlich?
Du weißt es nicht mehr. Na. Halbfinale gegen Real Madrid, Hinspiel 4:1 gewonnen.
Natürlich.
Alle Tore von Robert Lewandowski. Er war der erste Spieler, der in einem Champions League Halbfinale 4 Tore erzielt hat. Unfassbar. Ich meine, der hat eine unfassbare Quote auch gehabt.
10 Tore gemacht in den 13 Spielen, ne?
Ja, also wirklich, also er leitet im Grunde auch
ganz guter Stürmer.
Ja,
hin und wieder ein Tor geschossen.
Er leitet ja auch die Champions League-Saison ein mit dem Tor in der Schlussphase gegen Ajax. Das war so ein bisschen auch der Brustlöser, denn da hat sich der BVB über lange Zeit der Partie eigentlich sehr schwer getan gegen Ajax, aber dann, glaube ich, 87. Minute oder so, Lewandowski mit dem Goldtor gegen Ajax. Und ich meine, bei Lewandowski ist eben so die Geschichte, was man verpasst hat, dass man da ein bisschen Kohle generiert, weil der ist ja dann frei, ablösefrei zu den Bayern gewechselt. Auch der Wechsel zu den Bayern ist frühzeitig schon bekannt gegeben worden und dennoch hat er sich aber nichts anmerken lassen.
Ja, der hat geliefert wie eh und je, also es war relativ wurscht.
2014 dann zum FC Bayern gewechselt und seit dem Sommer 2022 beim FC Barcelona. Die Panier steht auf alle Fälle die tragischen Helden von damals in Gelb. Welche legendäre Mannschaft soll als nächstes ran? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das soll es aber von dieser Episode gewesen sein. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lowlines paniert.